Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Wir sind mittlerweile bei der Folge 411 gelandet. Ich habe in der letzten Woche einiges erlebt mit meinem Computer. Er hat mich ziemlich verrückt gemacht. Ich würde nachher ein bisschen mehr erzählen. Will im Moment erstmal wissen, wer eigentlich noch da ist.
Ja, ich möchte eigentlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich begrüßen zu unserer Folge 411 und ich denke, der Heinz macht es auch.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Folge 411. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und hoffen, dass Ihnen unsere Themenauswahl mal gefällt.
Ich weiß ja noch gar nicht, was wir ausgewählt haben.
Ja, wir werden sehen.
Es kommt jetzt von mir, kommt ein Thema, vielleicht kann mir irgendjemand sagen, was ich für Probleme habe. Das heißt, die Probleme kenne ich selbst, was ich für Lösungsmöglichkeiten eventuell habe. Ich saß vor meinem Computer, das ist so ein All-in-One-Computer, ein sehr schöner Computer, großer Bildschirm. Und der hat auch die ganze Zeit sehr gut alles getan. Und plötzlich fing der an, und wenn ich mit meiner Maus hin und her fuhr, dann spinnte die Maus. Die spielte verrückt. Da kamen irgendwelche Impulse da auf dem Bildschirm und meine Maus wurde von links nach rechts gejagt, ohne dass ich da was selbst daran gemacht hatte. Es war eigentlich nicht mehr damit zu arbeiten, denn man hat nichts mehr getroffen, was man da anklicken konnte. Und das, naja, es war schrecklich. Der Computer ist ausgefallen. Ich habe ihn ausgeschaltet, beiseite gestellt, habe ein kleines Netbook genommen, damit weitergemacht, kein Problem. Dann dachte ich, mein Gott, du hast vielleicht ein bisschen viel und Funk bei dir. Du hast hier ein Telefon stehen, ein Decktelefon, nebendran steht ein zweites Decktelefon, dann steht da eine Aufladestation fürs iPhone, da steht eine Aufladestation für Android. Dann hast du das iPad hier auf dem Tisch und das auch mit dem Ladeding, wo man alle funkt und funkt und funkt. Vielleicht funken die in die Maus da hinein. Wir machen da Mauskonkurrenz. Und ich habe dann den Computer mitgenommen ins Wohnzimmer, habe den aufgestellt und der lief wunderbar. Ich dachte, mein Gott nochmal, jetzt läuft der hier wunderbar. Du hast tatsächlich da so ein verseuchtes Netz. Dann meine Heimautomatisierung, meine Alarmanlage und alles funkt und funkt und funkt. Und eigentlich hatte ich jetzt den Funker irgendwie da ausgemacht. Und dann habe ich noch so eine Binäruhr, also eine WCF-Uhr, und die WCF-Uhr stellt sich nicht mehr. Das heißt, auch die will ja auch Funk empfangen aus dem WCF-Signal. Und scheinbar ist sie auch gestört, weil der Funk hier so allmächtig bei mir geworden ist. Ja, und dann habe ich den Computer aus dem Wohnzimmer, der im Wohnzimmer schön lief, hier wieder zurückgenommen und den hingestellt. Und dann siehe da, er lief auch hier gut. Und ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Nichts war, als ich dann mit dem Computer dran gekommen bin. Und da kam erst die Malesse. Da ging jetzt alles wieder los. Und ich war wieder genauso schlecht dran wie vorher. Es waren 4-5 Tage, wo ich mit diesem Gerät nichts machen konnte. Also, dann habe ich im Internet nachgeguckt und da haben viele Leute diese spinnende Maus. Nur bei mir, das weiß ich mittlerweile, ist es irgendwo ein kleiner Hardwarefehler. Irgendwo scheint da eine Stelle zu sein, die nicht ganz sauber ist und die mir diese Malesse da macht. Hat jemand von euch da eine Ahnung, was man da machen kann?
Erinnert mich so an die katholische Wegfahrsperre.
Ja, die war die katholische Wegfahrsperre, ja. Ja, die hat ja auch viel Aufsehen erregt. Soll man das nochmal sagen, was das war?
Ja, erzähl mal.
Also, wir hatten einen guten Bekannten.
Den Manfred May, ja.
Beim DDR Manfred May, der leider viel zu früh verstorben ist, weil er bei der Montage einer Antenne vom Dach gefallen ist. Also sein Hobby hat auch den Tod ausgelöst, muss man schon sagen.
Und er war Funkamateur.
Er war Funkamateur und er war auch derjenige, der jeden Sonntagmorgen einen Rundspruch gemacht hat bei dem ATV, Amateur-TV. Und hat da gesagt, was es Neues gibt im Verein und so weiter und so weiter und so weiter. Und eine Nachbarin, die hatte ein neues Auto gekriegt, und zwar so eine japanische Reisschüssel. Und die wollte das Auto zumindest haben, für sonntagsmorgens um 10 Uhr in die Messe zu gehen. Da fuhr sie dann zur Kirche. Und jeden Sonntagmorgen, das ging so 4 Wochen lang, jeden Sonntagmorgen war genau in der Zeit, wo sie wegfahren wollte, blieb das Auto stehen, sie kam nicht mehr in das Auto rein, war abgeschlossen. Und so nachmittags ging das Auto wieder auf und die ganze Woche über ging alles gut und dann am nächsten Sonntag war es wieder genauso gewesen. Und deshalb haben wir das die katholische Wegfahrsperre genannt, weil dieser Funkamateur seine Antenne gedreht hat und hat den Rundspruch gemacht mit, was weiß ich, ob der 200 Watt auf der Antenne hatte oder so etwas Ähnliches. Und hat dann den Rundspruch gemacht, was ja ist normal, dass ein Funkamateur so etwas macht.
Ja, aber die effektive Strahlungsleistung war auf jeden Fall so hoch und das Auto stand nun in der Richtung der Antenne, dass der Empfänger, der Funkempfänger von dem Autoschloss, von dem Empfänger des Schlosses, der war zugestopft, wurde quasi zugebrüllt von dieser Sendeleistung, dass der kleine Handsender von der Öffnung der Autotür, der Funksender, der konnte da nicht rüber und deswegen kam die...
Der Empfänger war eigentlich schon zugestopft. Ja. Und dann natürlich kam dann der Autohändler und hat das Auto abgeholt und hat ein neues Schloss eingebaut und der nächste Sonntagmorgen war wieder genauso. Und dann kam der Autohändler ganz böse und hat dem Amateurfunker gesagt, hallo, Sie dürfen das nicht, Sie dürfen hier nicht alles dazu machen. Und dann hat der natürlich gesagt, natürlich darf ich das. Und ich habe gelesen, dass Sie am nächsten Sonntag einen Tag der offenen Tür haben. Der Autohändler war nicht weit weg davon. Er sagte, ich kann Ihnen dann mal alle Türen zumachen. Dann haben Sie einen Tag der geschlossenen Tür. Und dann gab es Streit. Und der Funkamateur hatte recht. Und wer hatte Unrecht? Die Unrecht hatte die Autoindustrie, solche Dinge auf den Markt zu bringen, ohne zu wissen, dass man das abschließen kann. Und es gab auch Arztpraxen, die ihre Bestrahlungsgeräte eingeschaltet haben, die dann auch so viele Störwellen rausgeschoben haben, bis auf den Bürgersteig, wo das Auto stand, und das Auto ließ sich nicht mehr aufschließen.
Ja, am Anfang waren diese Funktüröffner eben nicht einstrahlungsfest und zu breitbandig und so. Das war am Anfang der Zeit. Heute ist so etwas in der Regel nicht mehr möglich. Da müsste man schon mit dem Sender direkt neben dem Türschloss stehen, neben dem Empfänger stehen. Ja, aber da sind wir vom Thema abgekommen. Du hast ja eine spinnende Maus gehabt und das war ja die Frage. Also die Maus selbst wird nicht gestört, wenn überhaupt auch hier der Empfänger. Und der befindet sich ja nun am Computer, entweder als USB-Stecker oder sogar fest eingebaut im Computer. Und wenn du nun deinen Rechner in einen anderen Raum trägst und da funktioniert es, kann man natürlich davon ausgehen, dass irgendwo Störstrahlung sind. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Denn stört nicht die Maus. Deckt ist ein anderer Frequenzbereich, das sind 1800 MHz. Und die Maus wird wahrscheinlich bei 2,4 GHz liegen mit der Tastatur. Die tun sich eigentlich da gar nicht weh. Und wenn man das Telefon ein bisschen weiter wegstellen würde, wäre das Problem ja auch behoben. Aber was das nun gewesen ist, weiß ich nicht. Es ist nur die Frage, kann man die Maus ausschalten?
Ich habe eine Drahtmaus dran gemacht, ich habe eine Draht-Tastatur dran gemacht. Der Effekt war der gleiche. Es kamen immer so konzentrische Kreise auf dem Bildschirm, die hin und her schwappten. Und es war schon ganz schlimm, war das gewesen. Und ich war so sauer gewesen, weil ich nicht wusste, was ich da machen kann. Es ist ein Hardware-Problem. Ich habe es jetzt so ziemlich raus, wenn ich nämlich an der... Ich habe jetzt so einen All-in-One-Computer, der hat eine riesen Schale hinten drumherum, das kann ich auch nicht öffnen. Ich habe es versucht, mit zwei Schrauben habe ich geöffnet, aber ich kriegte den Deckel damit ab. Das ist vielleicht nur ein Stecker oder irgendwie ein kleines Hardware-Problem dahinter. Das ist nicht kaputt, denn im Moment steht mein Rechner gut. Die Maus geht wieder gut. Nur wenn ich da jetzt vielleicht einen USB-Stick reinstecke, dann ist es wieder kaputt.
Naja, also diese alles in allen Computerdinger, da mag ich sowieso nicht. Ich habe das, mach das, was ich seit Jahrzehnten mache, wo ich schon bei meinen Apples hatte. Ich habe die Platine irgendwann an die Wand genagelt und genau das Gleiche ist auch heute noch der Fall. Da liegt einfach nur eine lose Platine irgendwo in der Gegend rum.
Das hast du damals schon erzählt mit einem Apple, dass die Platine an der Wand hängt.
Ja, das hast du ja mit Sicherheit gesehen, als ich in Köln in der Lindenstraße war. Und
war schon imponierend.
Das hat sich auch nicht geändert. Ich kann jederzeit überall ran, an jeden Stecker und an jedes Interface. Und ich mag diese großen Trümmergehäuse nicht, wo man aufschrauben muss und irgendwo. Und bevor man da irgendwo rankommt, alles Quark. Nee, Platine reicht, Stecker rein, Kabel rein. Die Festplatten sind aufgehangen, die hängen frei schwebend, damit sie nicht irgendwo auf dem Tisch liegen und brummen. Und das ist es. Es sieht abenteuerlich aus, aber es kostet fast nichts. So ein Platinchen kostet 40, 50 Euro oder sowas. Und da brauche ich keinen Computer für ein paar hundert Euro, der nicht mehr kann. Und ich habe nicht das Problem, dass ich das Ding nicht aufmachen kann, weil den kann ich gar nicht zumachen.
Also
du hast ja kein Publikumsverkehr, du brauchst auch kein geschlossenes Gehäuse. Das ist eine geniale Lösung.
Genau.
Ich hatte zwischendurch schon den Verdacht, das wäre meine Energiesparlampe, die hier als Schreibtischlampe leuchtet. Auch die können was. Die können auch Unsinn machen. Ja. Aber es ist nicht so.
Gut, dann wollte ich noch ganz kurz was erzählen zu dem neuen Cluecloud von Nokia. Nokia gehört ja mittlerweile zu Microsoft und die haben ein Android-Smartphone auf den Markt gebracht. Nur hätte man gedacht, dass sie da irgendein Microsoft-Betriebssystem drauf haben. Nein, sie haben ein Android gebracht, aber der Begriff Google kommt da nirgends drin vor, denn die haben eine Android-Version genommen und haben die selbst angepasst und das läuft vollständig ohne Google. Da ist aber also kein Google Store, diese Play Store oder wie dieses Teil da heißt, da drin, sondern das ist jetzt ein Nokia Store. Auch die Navigation wird mit den Nokia Here Maps gemacht. Musikdienste, genau das Gleiche. Also, das ist alles ohne Google, nur mit Nokia und nur mit Microsoft-Diensten. Das heißt, es geht also. Was nun wirklich dahinter steckt, bin ich nicht dahinter gekommen. Sie haben also irgendeine Basisversion von Android genommen und haben die entsprechend angepasst. Auf dem Startbildschirm lassen sich die Apps wie Kacheln ablegen. Microsoft lässt grüßen, obwohl Android darunter liegt. Die können in der Größe verändert werden und lassen sich umsortieren und so weiter und so weiter. Und das ganze Ding, das macht einen recht guten Eindruck. Zügig, ruckelfrei, von der Bedienung her einfach. Es ist im Grunde genommen wie ein Google Android, aber es ist eben kein Google Android, sondern es ist ein Nokia Android. Prinzipiell laufen da drauf natürlich alle Android-Apps, oder die meisten jedenfalls. Nur man muss natürlich dann wissen, wie man die da drauf kriegt. Man muss dann über alternative App-Stores gehen, um die aufspielen zu können oder auch direkt von der APK aus das aufspielen. Aber ich wollte nur mal sagen, also da gibt es mittlerweile etwas und wem Google nicht passt, der sollte vielleicht mal bei Nokia reingucken.
Aber tut sich ja im Moment sowieso sehr viel auf dem Mobilmarkt. Denn wenn man mal sieht, kommen jetzt, sind ja zu dieser Mobile World Computer Messe in Spanien einige Firefox-Handys vorgestellt worden, also Smartphones mit einem Firefox-Betriebssystem, Firefox OS. Und da sind auch so große Anbieter wie Alcatel und ZTE, die auf diesen Sprung, auf diesen Zug aufspringen. Auf der anderen Seite, Samsung ist ja der Anbieter von Android-Phones. Diese Gear von denen, diese Smart Watch, die die haben, die läuft allerdings nicht mit Android, sondern da haben wir einen alten Bekannten wieder getroffen, und zwar Thiessen. Wir haben schon im Januar 2011 davon berichtet, das MiGo wird Thiessen, haben wir es damals genannt. Das ist ein Linux-basierendes Betriebssystem, das auch unter der Linux Foundation gepflegt wird. Und das findet man in dieser halbwegs intelligenten Uhr von Samsung wieder. Man muss allerdings, um das richtig zu nutzen, dann wieder einen direkten Link zu einem Smartphone von Samsung haben. Das ist also nur im Prinzip ein I.O. Aber es tut sich ganz viel auf der Betriebssystemebene. Und dass du, wie du selbst, dass Nokia Microsoft jetzt mit Android im Windows-Look kommt, ist doch auch hochinteressant.
Übrigens, man sollte dazu sagen, dieses Firefox-Smartphone, welches da vorgestellt worden ist, dieses Spectrum SC8621, das soll es ab 25 US-Dollar geben. Also ein Klugcloud für 20 Euro. Wird vielleicht bei uns doch ein bisschen teurer werden, aber da tut sich etwas auf diesem Markt. Das ist dieses Teil, was es zum Beispiel auch von Mozilla gibt. Die präsentieren da dieses MWC2014. Das ist das neue Referenzgerät Flame, das eine umschaltbare Speicherausstattung bietet und viele, viele andere mehr. Ich glaube, wir müssten mal ein bisschen näher drauf gucken, denn die Messe läuft im Moment noch, während wir hier das aufnehmen. Denn da tut sich wahnsinnig viel. Viele neue Geräte mit dem Cortex A5-Kern, die da sind, HVGA-Auflösungen bieten, mit Qualcomm MSM8210 mit zwei Kernen, mit Quad-Core und so weiter und so weiter. Also es tut sich eine ganze Menge in diesem Bereich und tut diesen üblichen Spielern, die bisher diesen Markt beherrscht haben, gesellen sich eine ganze Menge neue dazu. Das heißt für uns als Endanwender mehr Breite, mehr Betriebssysteme, mehr Unabhängigkeit von einem bestimmten Hersteller und sinkende Preise.
Ich habe mal eine Frage, hat sich jemand schon mal um die Cebit 2014 gekümmert?
Ja, die Messegesellschaft Hannover.
In Hannover, ja. Gibt es da eigentlich was Neues? Oh. Lohnt sich das, da hinzugehen?
Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vergangenes Jahr war ich ja noch da, aber ob ich dieses Jahr mich auf den Weg dahin mache, habe ich noch nicht wirklich entschieden. Wenn, dann würde das kurzfristig der Fall sein. Angemeldet habe ich mich jedenfalls nicht.
Also die liegt auch dieses Jahr sehr schlecht. Die ist parallel zur Musikmesse in Frankfurt und dreimal darfst du raten, was für mich wichtiger ist.
Die ist parallel zur Musikmesse?
Ja.
Das ist aber neu, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und die schreien ja, dass man, also ich werde dauernd angeschrieben, ich möge doch jetzt endlich mal meine Cebit-Akkreditierung einreichen. Warum? Genauso wie mit einer Kirchensteuer da.
Ja. Na gut, du musst aber die Religionsgemeinschaft nicht angeben, wenn du dich da anmeldest. Wir sollten uns vielleicht aber mal um ein anderes Thema kümmern. Und zwar die Firma IBM, die hat ja nun so einiges auf diesem Markt bewegt und zieht sich immer mehr aus dem reinen Hardware-Geschäft zurück, zumindest in bestimmten Bereichen. Und zum Beispiel auch in dem Bereich, den sie da geschaffen hat, der Lenovo heißt. Aber Heinz, da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, denn du hast dich mit dem Rudi Kulze darüber unterhalten.
Als IBM sich nach dem PC-Geschäft auch von den Intel-basierten Servern getrennt haben, war es schon überraschend. Sie haben das Geschäft ihren alten Freunden von Lenovo überlassen. Ist das Ende der Hardware bei IBM? Rudi Kulze in München kann uns mehr dazu sagen.
Lieber Heinz, nein, ganz und gar nicht. Sondern, also die haben sich ja, das war schon 2005, von den PCs, den Tisch-PCs getrennt und Tisch-PCs und die Laptops und so weiter. Und das sind jetzt, das kann man im Volksmund oder ruhig PC-Server nennen, also die Intel-basierten kleineren und mittleren Server, die nennt man ja im Fachjargon immer die x86-Server, die also einen großen Teil ausmachen. Und da haben sie sich letztlich auch nicht davon getrennt, sondern nur von der Fertigung. Also sie haben den, der das fertigt, haben praktisch dem Fertiger die Hardware-Verantwortung übergeben an den Geräten. Sie werden aber, das haben sie schon beim PC gemacht, beim Tisch-PC, ihren Kunden gegenüber die Verantwortung der Architektur, des Systems und so weiter sehr wohl behalten und in der Hardware-Kooperation mit dem chinesischen Lenovo, das ist ja so ein Laden, der für ganz China eine Lizenz zum Drucken von Geld hat und da sehr stark ist durch seinen großen Heimmarkt, haben denen das überlassen, dieses Kernergeschäft des Alltags zu machen. So würde ich das sehen.
Also wird demnächst auf den Servern nicht mehr IBM kleben, sondern Lenovo kleben.
Lenovo.
Lenovo. Genau wie auf den Notebooks und Tisch-PCs, wie es ja heute schon ist. Denn Lenovo ist ja einer der größten Anbieter Intel-basierter Architekturen.
Ich glaube, es ist derzeit sogar der größte mittlerweile geworden. Also da wird, wie lange da noch, da wird noch länger auch IBM drauf sein. Also bei den PCs waren noch lange ThinkPad und so weiter, waren diese IBM-Namen. Das ist, da gibt es so einen kontinuierlichen Weg der Umgewöhnung und dann, wenn es stark genug und sich alle daran gewöhnt, dann wird nur noch Lenovo draufstehen. Ich denke, das wird ganz identisch passieren, wie es bei den PCs war.
Aber was war denn der Grund für IBM, sich von dem Hardware-Geschäft oder dem Low-Cost-Hardware-Geschäft zu trennen? Denn die großen Rechner, also die Mainframes und die Power-PC-Architekturen, werden ja selber weiter von IBM gefertigt.
Ja, da gibt es ja auch schon Diskussionen. Also bei Mainframe gibt es keine Diskussionen. Das ist ein sehr spezieller Chip, sind sehr große Maschinen. Das sind ja, sagen wir, die super Verwaltungsmaschine für große Organisationen der Welt. Das wird man sicher weiterhin im Hause machen. Das kann man gar nicht weggeben. Bei dieser gehobenen mittleren Datentechnik mit dem Powerchip, da gibt es auch schon ein bisschen Diskussionen, ob sie nicht den Powerchip auch an die Fertiger weitergeben. Da haben sie auch, das ist zurzeit die offene Wunde, weil das Massengeschäft der Anwendungen, ich nenne das immer so ein bisschen boshaft Schüttgut, das wird ja mit diesen x86 basierten gemacht. Und da gibt's, sind aber auf der Hardware selber sehr geringe Margen und die IBM will da praktisch seine Arbeitskraft und sein Kapital nicht binden, wenn das der chinesische Fertiger besser machen kann. Also diese Erweiterung vom Fertiger zum Hardwarevertrieb und. Aber die Systemversorgung für den Kunden wird IBM im eigenen Hause halten. Da müssen wir warten, welche Details sie da im Lauf des laufenden Jahres nennen zum Beispiel.
Mal jetzt zurück zu dem Verkauf der x86-Server.
Mhm.
Das ist ja ein Trend, der branchenweit zu sehen ist. Wo ist denn die Ursache, dass sich immer mehr Fertiger da in Schwierigkeiten begeben oder die Fertigung ganz an die Fertigungsfirmen weitergeben?
Ja, weil das, also bei unseren Löhnen, sagen wir in Amerika oder in Deutschland, also in den USA oder in Deutschland im Vergleich zu chinesischen Massenarbeitskräften, schon hochgebildete Massenarbeitskräfte, das ist einfach eine Kalkulation des Arbeitsraumes, wer da was, zu welchem Geld machen kann. Auch nicht anders wie bei Textil und sonst was, bloß natürlich auf einer anderen technischen Ebene. Das ist einfach, welche Profite, welche Margen kann ich da rausholen? Wie hoch ist die Belastung aus dem?
Ist das nicht auch so, dass die Rechner an sich zu leistungsfähig geworden sind, um damit noch wirklich Geld verdienen zu können?
Ja, es ist richtig, was du sagst. Die sind sehr, sehr leistungsfähig geworden. Das heißt, ich kann die bisherige Leistung mit wesentlich weniger Rechner, vor allem durch die Virtualisierung machen, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, angedacht. Also hier ist ein Wandel, ein Paradigmenwechsel im Gange, der mit den entsprechenden Wirtschaftssystemen einhergehen muss. Und hier gibt es, da knirscht zurzeit bei allen Anbietern, im großen IT-Anbietern, ich nenne die namhaften IT-Anbieter, im Gebälk.
Die Virtualisierung ist also der Tod der profitablen Serverfertigung.
So kann man sagen, wenn man es aus Fertigungssicht sieht.
Also haben die VMwares und VirtualBox und Xen und Citrix und wie sie alle heißen, den Hardware-Produzenten die Margen weggenommen.
Ja klar, weil ich brauche generell wesentlich weniger Hardware. Also für das, was ich bisher gemacht habe, ich muss mit der neuen starken Hardware noch viel mehr machen, um meinem Kunden sehr günstige Systemkosten anzubieten. Und da ist sehr viel im Gange. Also darum gibt es zurzeit auch zum Teil so schlechte Zahlen bei diesen Anbietern wie IBM.
Also die Cloud ist der Tod der Hardware.
Ja, sie sind sehr flach ausgedrückt. Ja, sehr überspitzt ausgedrückt, ja.
Ja, Rudi Kulzer, Dankeschön für diesen Einblick in den sich sehr wechselnden Markt. Schönen Dank nach München. Bis zum nächsten Mal.
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen, so wie sich das anhört. Aber ob es nun wirklich so wird, denn wollen wir wirklich alle in die Cloud hinein, das werden wir sehen. Aber vielleicht wollen wir was anderes haben. Wer schon mal eingeschlafene Füße hatte oder sonst was, der wird sich vielleicht freuen über vibrierende Schuhsohlen. Da wird man sagen, was hat denn das jetzt mit Computern zu tun? Nix. Aber die Firma Ducere, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, ist ein indisches Unternehmen. Die hat Schuhsohlen und Schuhe entwickelt, die als einfaches Navigationssystem durch Vibrationen dienen sollen. Das heißt also, wenn man diese Schuhsohlen und Schuhe hat, dann vibrieren die und dann muss man lernen, da wo es vibriert, in die Richtung soll man laufen. Gut, natürlich muss man auch noch ein Smartphone dazu haben, von dem aus dann die Sachen empfangen werden und an die Schuhsohlen gesendet werden. Aber ich muss sagen, es gibt schon irgendwo ziemlich verrückte Sachen, dass man ein Smartphone hat mit Navigation und sowas und der sendet an die Schuhsohlen. Ja, ich brauche nicht mehr das Q-Cloud vor der Nase zu haben, dann laufe ich vielleicht noch irgendwo gegen ein Auto oder so, sondern ich folge einfach meinen Füßen, da wohin die mich tragen oder vibrieren wollen. Ist doch eine feine Sache, oder?
Vielleicht für Sehbehinderte eine ideale Lösung.
Die Frage ist nur, was muss da an Hardware in die Schuhsohlen rein? Muss doch die ganze Steuerung rein, muss ja die Elektronik rein. Und da denke ich an die Schuhe, Herr Rudolf, die du mal in Paderborn abgegeben hast, als man da an der Rezeption sagte, wo ist denn Ihr Auto und wir müssen das morgen früh wegfahren im Hotel. Wir müssen das morgen früh wegfahren, ganz früh. Und lassen Sie doch mal Ihren Schlüssel da, damit wir das Auto wegfahren können. Und daraufhin hat er seinen Schuh abgezogen und hat den Schuh auf die Rezeption gestellt, der Herr Rudolf. Und dann hat er gesagt, was soll ich denn mit Ihrem Schuh? Sag ich, das ist mein Schlüssel.
Ja, ich hatte ein Schließsystem, welches einfach bei Näherung mich erkannt hat. Und da ich das aber nicht in der Hosentasche tragen wollte, habe ich den Absatz des Schuhes entfernt, ausgehöhlt, das da reingesetzt. Und nun konnte ich einfach an mein Auto gehen und die Tür aufmachen und die Tür auch wieder zumachen, ohne irgendetwas in der Hand zu haben. Und dass sowas natürlich bei dem Mann an der Rezeption auf Ungläubigkeit stieß, das habe ich ihm dann aber gezeigt, dass es funktioniert hat.
Ja. Gut, okay, aber am nächsten Morgen, das muss ich dazu sagen, kam dann der Hilferuf von den Leuten, die das Auto wegfahren wollten. Die hatten den Schuh zwar in der Hand, aber sie saßen, glaube ich, auch drin im Auto, aber sie wussten nicht, wie sie das Auto starten sollten.
Das war das nächste Problem.
Ja, und dann kam der Anruf, da hat man ihn wach gemacht und hat gesagt, Herr Rudolf, Sie müssen uns verhelfen, die Leute kommen mit dem Auto nicht weg. Und dann ist er mit auf den Socken, weil den Schuh hat er ja abgegeben, auf den Socken, da die 50 Meter gegangen.
Ja, das war das einzig Blöde. Wenn man mit Leuten zu tun hat, die nicht technikverrückt sind, dann kommt man in solche Situationen. Kinders, es ist Schluss, Feierabend, aus, vorbei, nicht schon wieder ewig überziehen. An den Thomas Ritter, an den Shop denken, gucken die Regenjacken, damit der Heinz seine Regenjacken hat und Schirme und Tassen und Näpfe und was weiß ich nicht alles. Und dann schönen Abend und bis später mal und tschüss.
Wir können doch auch Schuhe, Schuhe da Schuhe im Shop. Und tschüss. Danke.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.